natürlich dort eine Chatfunktion zu bieten und zu sagen, okay, kann ich viele Anliegen, vielleicht die Informationen selbst finden und spare mir dann vielleicht einen Anruf, die Wartezeit. Mhm. Also hier auch sehr gut das Kundenbedürfnis, den Customer Need, wie man so schön sagt, zu erkennen, zu antizipieren und die Antworten schon parat zu haben oder sehr niederschwellig. Aber wenn es darum geht, ich möchte mit einem Menschen sprechen, dann sind wir schnell erreichbar und für unsere Kundinnen. Genau.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Patricia Kasantjew. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Patricia Kasantjew. Ich bin seit 1. Oktober 22 Vorstandsmitglied der Bank 99. Ich leite die Ressorts Digitalisierung, stationärer digitaler Vertrieb, Produktmanagement und Treasury. Und ja, bin gelernte Betriebswirtin, das ganze Leben lang schon in der Finanzindustrie tätig, war vor meiner Rolle bei der Bank 99 sechs Jahre bei der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien, auch in leitender Position für Produktmanagement und Digitalisierung und Aufbau der Omnikanalstrategie verantwortlich, davor 8 Jahre bei der BAWAG PSK, auch in ähnlicher Rolle und davor noch 8 Jahre bei den Volksbanken.
Also wie ich das gelesen habe, muss ich sagen, also das ist ja schon eine, ich soll sagen, ist ein Lebenslauf, oder? Also,
ja, durch und durch Bankerin.
Ja. Ja, kann man so sagen. Wie du begonnen hast, wie war denn das damals? Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht mehr kennen, ja, wer waren da die Marktteilnehmer und wie war denn das damals? Besonders als Frau, glaube ich, war das damals ja, wie ich ja selber aus eigener Erfahrung weiß, als Mann, war es ja doch relativ eine, ich würde sagen, eine Herausforderung, oder?
Ja, war eine reine Männerdomäne, würde ich einmal sagen. Aber wie ich begonnen habe, noch davor, zu Studienzeiten, war ich auch bei der Schöller Bank tätig. Und da kann ich sagen, da habe ich begonnen noch auf der Schreibmaschine. Da haben wir Bankgarantien tatsächlich noch auf der Schreibmaschine geschrieben. Und wenn wir uns vertippt haben, haben wir von vorne angefangen. Dann kamen die Schreibmaschinen mit dem digitalen Display. Das war schon eine große Erleichterung. Und dann der erste Computer, wo wir uns gefragt haben, wozu braucht man denn eigentlich? Und mein erstes Digitalisierungsprojekt habe ich tatsächlich als Studentin für die Schöller Bank gemacht. Da haben wir die ganzen Großkreditmeldungen auf Diskette umgestellt und waren ganz aufgeregt, wie wir das erste Mal in einem verplombten Täschchen persönlich dann zur Behörde gebracht haben, ob das auch funktionieren wird. Das war mein allererstes Digitalisierungsprojekt, ja, und seitdem begleitet mich das, ja, ich würde sagen, meine ganze Karriere. Und ja, ich brenne für das Neue, ich brenne dafür, neue Technologien einzusetzen und ja, das ist es, was mich vorantreibt.
Und wenn du heute zurückschaust, jetzt zurück zu der Disk, also der Floppy Disk, ja, zu heute, wo würdest du die größten Herausforderungen sehen?
Ja, die größten Herausforderungen, wir haben ja im Banking, reden wir über Automatisierung, Digitalisierung eigentlich schon sehr, sehr lange, kommen aber doch immer wieder an den Punkt, dass die Systeme, die wir nützen, also die Kernbanksysteme, noch ja schon gewisses Alter haben und eigentlich die Digitalisierung ein bisschen drumherum gebaut wurde mit Schnittstellen. Natürlich kann man da sehr gut arbeiten, kann ein gutes Kundenerlebnis herstellen, kann natürlich Prozesse auch automatisieren. Aber ich sehe tatsächlich Herausforderung, diesen ganzen Kernbank-Moloch, der sehr eng verdrahtet ist, hier dann eine moderne Infrastruktur zu schaffen, die auch auf der Kostenseite entsprechend dann attraktiv ist. Weil ich sage, IT ist auch in einer Bank ein ja, immenser Kostenfaktor auch.
Also ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, das war so 97, haben wir meinen technischen, ich weiß nicht, ob er zuhört, der Michi, aber mal gehört, never change a running system, mein genau, Freund, ja. Ja, wenn du neue Technologien einführen willst, ja, alles gut, aber wir bauen es rundherum genau, und mal schauen uns einmal den Business Case an und wenn das funktioniert, dann wissen wir, dass wir das dann gegebenenfalls übernehmen. Ne?
Ja, ich glaube, es wurde halt hauptsächlich drumherum gebaut. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass viele Kerne doch schon etwas in die Jahre gekommen sind. Ja.
Und da haben natürlich andere Player, die am Markt tätig sind, die ja viel später anfangen, genau, haben natürlich Vorteile, was das Thema betrifft.
Genau, so ist es, ja.
Jetzt bist du ja bei der Bank 99 tätig und auch für Digitalisierung zuständig. Jetzt würden wir aber gerne trotzdem noch einmal ein bisschen mehr auf die Bank 99 eingehen und sagen, wann war da der Start und was waren eure Challenges dahinter?
Ja, also gegründet wurde die Bank am 1. April vor 5 Jahren. Wir haben jetzt jüngst unseren 5. Geburtstag gefeiert. Wir erinnern uns zurück, das war genau die Zeit der Pandemie. Das heißt, die Bank ist auch tatsächlich aus dem Homeoffice hinaus gestartet worden mit, muss man sich vorstellen, wirklich 0 Kundinnen und wirklich auf der grünen Wiese aufgebaut. 21 wurde dann das Privatkundengeschäft der ING übernommen und hat natürlich einen anorganischen Schub gegeben, hat natürlich auch viel Know-how in die junge Bank hineingebracht und das Produktportfolio, weil gestartet wurde ja mit Girokonten und Sparprodukten, hat dann das Produktportfolio um Kredite und Wertpapiergeschäft ergänzt, hat aber natürlich auch die Herausforderung gebracht, dass wir 2 Kulturen hatten, dass wir 2 Kernbanksysteme haben, die wir jetzt zum Osterwochenende auch zusammenführen werden nach einem aufwendigen Projekt, das uns jetzt 2 Jahre begleitet hat. Mhm. Und ja, worauf wir sehr, sehr stolz sind, ist, dass wir stark wachsen, dass wir anorganisch sehr gut gewachsen sind. Seit ich in der Bank bin, haben wir die Bilanzsumme signifikant steigern können. Wir haben jetzt die 4-Milliarden-Grenze überschritten. Wir haben 300.000 Kundinnen. Wir sind im Produktportfolio weit über den Marktschnitt gewachsen. Wir sind auf der Einlagenseite sehr, sehr gut gewachsen. Und wir haben jetzt jüngst auch die Auszeichnung vom ÖGVS für bestes Kundenservice bekommen. Und darauf bin ich neben den ganzen Projekten, die bei uns laufen, dem ambitionierten Wachstumskurs, dass wir hier auch in der Qualität so gut weitergekommen bin, sehr, sehr stolz.
Jetzt war das alles in 5 Jahren, muss man sagen. Ja, die habe heute, also für mich überlegt, und dieser ganz, wenn man sich überlegt, dann, wir haben es ja kurz vorher auch angeschnitten, eine Bank wächst ja normalerweise und die wächst ja nicht in 5 Jahren so schnell. Ja. Und ich habe das ja wirklich geschafft, in den 5 Jahren sehr viele Milestones auch wirklich zu gehen. Ja. Worauf führst du das zurück? Auf die humane Ressourcen mit Sicherheit, aber natürlich auch die Vision und die Strategie dahinter, oder?
Ja, jedenfalls. Also wir haben ganz klar definiert unsere Vision, unsere Mission. Wir haben natürlich ganz klar definiert, wer ist unsere Zielgruppe. Aber wir müssen auch sagen, Teil des großen Erfolges ist natürlich die Österreichische Post. Da starten wir mit einer sehr, sehr starken Marke. Da starten wir mit Österreichs größtem stationären Filialnetz, wo wir sehr, sehr hohes Vertrauen von den Kundinnen genießen und natürlich auch eine sehr gute Abdeckung haben und das ein ganz, ganz starker Vertriebskanal für uns ist.
Aber kann das nicht manchmal auch genau das sein, was einem unter Druck setzt? Ja, weil man ja genau diesen Standard, den die Post ja auch vorgibt und auch vorlebt, ja, den ihr auch dann einhalten müsst?
Also ich würde eher sagen, es befruchtet sich sehr gut gegenseitig, weil wir haben auf der einen Seite das größte stationäre Netz, wir haben auf der anderen Seite mit der ING sehr starke digitale Kompetenz hineinbekommen, haben damit auch in den Zielgruppen definiert. Eine Zielgruppe sind die sehr filialaffinen Kundinnen, die wirklich Wert darauf legen, dass sie auch Dienstleistungen, Schalterdienstleistungen in Anspruch nehmen können. Und da dünnt sich ja das Filialnetz, die Infrastruktur ja doch etwas aus. Das heißt, da haben wir einen ganz starken USP. Wir haben auf der anderen Seite ein sehr gutes digitales Angebot. Also unser Credo ist ja Einfachheit, also einfache, gut verständliche Produkte zu einem fairen Preis und das Ganze kombiniert mit Nähe. Nähe im Kontext Filiale, physische Nähe, aber Nähe auch im Kontext Kundenservice. Das heißt, wir sind über Video, wir sind mit unserem Service Center sehr, sehr gut erreichbar. Eben auch die Auszeichnung, die uns da bestätigt. Und für uns ist es wichtig, nicht nur Kunden zu gewinnen, sondern natürlich diese Kunden dann zufrieden zu halten und dann auch weiterzuentwickeln.
Wir haben gesprochen über 5 Jahre. Wo siehst du denn die Bank 99 in den nächsten 5 Jahren?
Ja, weiter auf dem Wachstumskurs natürlich.
Das muss sein, oder?
Ja, absolut, ja. Also ich glaube, es ist ganz klar, es ist Retail-Geschäft, das wir tun. Retail-Geschäft ist ein Mass-Market-Geschäft. Mhm. Das lebt auch von der Menge, das lebt davon, dass es skaliert, dass automatisierte Prozesse dahinter liegen. Und daher werden wir diesen Wachstumskurs, den wir eingeschlagen haben, natürlich auch konsequent fortsetzen.
Ihr habt natürlich einen großen Vorteil. Die anderen Banken, das ist vorher auch schon gesagt, die Filialen werden immer weniger. Ja. Ich habe zuerst Post und ich selber wohne am Land, weiß ich das, da gibt es unser Postamt im Ort und das ist ja auch so. Ja. Und da gehen ja die Leute nicht nur hin wegen einem Bankgeschäft, sondern die machen ja auch viele andere Tätigkeiten dort. Das könnte schon auch der Schlüssel zum Erfolg sein, ne?
Ja genau, du sagst es, es geht ja um das Ökosystem, es geht um das Ökosystem Post, dass man unter einem Dach ganz viele Dienstleistungen hat. Da geht es eben nicht nur um die Post-Kerndienstleistungen, da geht es natürlich auch um Telefonie, da geht es um Grundversorgung mit Bargeld, aber nicht nur um Bargeld zu beziehen, sondern auch um Bargeldentsorgung für Händler, für Betriebe. Es geht um das Shop-in-Shop-Konzept, das es hier ja gibt. Und das Ganze natürlich, wir haben Money-Transfer, RIA bieten wir an und natürlich die Bankdienstleistungen. Und es ist nicht nur, wie viele Filialen haben wir, sondern wie sind dann auch die Öffnungszeiten dieser Filialen. Das heißt, wenn ich auf die Post gehe, weiß ich, das hat von früh morgens bis 18 Uhr am Abend offen und einige unserer Filialen auch am Samstag. Mhm. Das heißt, wir haben da einfach auch nicht die Situation, dass, aha, okay, jetzt ist da über mittags 3 Stunden zu. Mhm. Gerade da hätte ich vielleicht Zeit gehabt, ja.
Aber natürlich hast du da die Herausforderung, nachdem Digitalisierung eines deiner Themen ist, wie geht man in der Zukunft damit um? Ja, weil es gibt ja, und gerade bei dem Bankgeschäft haben wir ja die Situation, du hast das vorher auch beschrieben, es gibt die Personen, die in die Filialen hineingehen, die auch gerne zum Schalter gehen, die auch gerne sprechen, aber es gibt natürlich die Jungen, oder zumindest hört man das immer wieder, die halt weniger in das Filial, die generell eher weniger sprechen oder mit Menschen weniger sprechen, drücken wir es mal so aus und sich eher zurückziehen. Ist das ein Trend, wo ihr sagt, auf den bietet ihr auch Lösungen an?
Ja, ganz klar. Also wir verstehen uns als Omnikanal-Institut. Das heißt, Filiale ist ein Standbein, ist ein starkes Standbein natürlich. Aber die Digitalisierung, hier wirklich die bestmöglichen und einfachsten Prozesse für die Kundinnen zu haben, das ist für uns absolut selbstverständlich. Und ich glaube, ohne dem geht es auch heutzutage nicht.
Ich bin ja froh, dass du das sagst, aber es gibt ja viele, die noch ein bisschen die Diskussion führen. Es gibt ja diese klassische Unterscheidung immer. Es gibt diese Online-Banken, wie es so schön heißt, ja, und dann gibt es ja die Vor-Ort-Banken. Es gibt ja viele Banken, die da dazwischen schon dementsprechend sich positionieren. Aber da gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, die Online-Banken werden sich wahrscheinlich durchsetzen, all along, ja, also auf lange Sicht. Warum? Weil sie gar nicht diese Herausforderungen haben des Filialnetzes. Ja. Aber ich denke, und ich bringe da ein schönes Beispiel immer, wenn ich mit Leuten spreche, es gibt ja auch im Supermarkt, sieht man das, es gibt die was zum Safe-Checkout gehen und es gibt die zur Kasse gehen. Und ich glaube, das sollte man auch im Bankgeschäft anbieten, oder?
Ja, absolut, darum sage ich. Also unsere Positionierung ist ganz klar eine Omnikanal-Positionierung. Und ich glaube, so wie du es auch sagst, wenn ich dem Kunden die Wahl geben kann, es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt genau ein Produkt, beim Self-Checkout steht gerade keiner, wunderbar, ich habe den ganzen Einkaufswagen voll, jetzt möchte ich nicht selber 30 Produkte hier scannen und schauen und mit 3 Taschen hantieren und dort keinen Platz haben. Ja. Das heißt, ich glaube, ob das jetzt Banken sind oder ob das der Handel ist, wenn ich die Wahl habe, ob ich jetzt Click und Collect will, ob ich es heimgeschickt haben will, ob ich lieber stationär schauen will, weil ich sage, okay, ich will das mal angreifen, ich will mir das mal wirklich in die Hand nehmen, ich will es nicht nur vom Bild weg bestellen. Mhm. Ja, wird es auch gerade so eine Situation, wenn es um Stoffmuster geht, wenn es um Dinge geht, wo man sagt, okay, da will ich mir wirklich auch haptisch ein Bild davon machen, wie das aussieht, dann will ich vor Ort kommen können. Und bei Dingen, wo ich sage, okay, da weiß ich ganz genau und da will ich mich nicht in die Schlange stellen, ich kann Parkplatz suchen und die Zeit sparen, na, da kaufe ich mir das online. Ja.
Ich glaube aber auch, dass, weil das Bankgeschäft, und das merke ich einfach, jetzt hat er Zeit jetzt gegeben, da war das sehr, sehr ich sage mal nicht populär, aber da hat man gesagt, online ist super, ja. Aber in der Zwischenzeit durch die Sicherheitsaspekte, die auch immer wiederkehrend mehr hervorgehoben werden, glaube ich, ist auch dieses, dass man jemanden noch gegenüber hat, den man entweder vielleicht persönlich kennt, weil man am Land kennt man sich, ja, aber weil man auch etwas sieht, glaube ich, ist das auch so etwas, das Haptische, wie du richtigerweise vorher gesagt hast, ob es jetzt Stoff oder Bankgeschäft ist, bei Bankgeschäft vielleicht noch viel wichtiger.
Ich glaube, es ist dieses Vertrauen, ja, dass ich sage, okay, wenn jetzt ein Problem ist, wenn mir was auffällt, wenn irgendeine verdächtige Abbuchung ist, erreiche ich da überhaupt jemanden? Ist da überhaupt wer? Kann ich da anrufen? Komme ich da überhaupt noch durch? Ja? Mhm. Man erlebt ja ganz oft, wenn man selber als Konsument eine Frage hat, dass man gar keine Telefonnummer mehr findet oder dass man dann ja ausschließlich Bots an der anderen Seite hat und dort einmal verzweifelt versucht, das Anliegen zu adressieren mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und ich glaube, da ist es schon ein USP, dass man sagt, okay, ich weiß, am Startplatz ist die Post und da kann ich hingehen und da wird mir geholfen.
Nein, ich glaube, das gibt da 100% recht. Also es gibt ja sehr viele Firmen, wenn man heute zum Beispiel, da hat man nur eine kleine Frage, ja. Und dann, aber am Ende des Tages versucht man eine Telefonnummer oder eine Supportnummer, bezeichnet man sie heute schon, herauszufinden, aber du landest immer wieder bei dem Bot, ja, und
das dreht sich dann immer wieder. Ja. Ja, genau.
Und ich denke, dass das gerade im Bankgeschäft halt schon auch für viele Kunden abschreckend sein kann, oder?
Ja, also wir sagen, natürlich geht es um Effizienz. Es geht in jedem Business um Effizienz, ja. Und natürlich auch dem Kunden. Und natürlich haben wir auch Wissensdatenbanken im Einsatz und darauf natürlich auch künstliche Intelligenz. Und uns geht es darum, natürlich zu verstehen, okay, welche Fragen haben die Konsumenten, dann natürlich unter den FAQs auf der Webseite, dann dort, wo unsere Service-Hotline ist, natürlich dort eine Chat-Funktion zu bieten und zu sagen, okay, kann ich viele Anliegen, vielleicht die Informationen selbst finden und spare mir dann vielleicht einen Anruf, die Wartezeit. Mhm. Also hier auch sehr gut das Kundenbedürfnis, den Customer Need, wie man so schön sagt, zu erkennen, zu antizipieren und die Antworten schon parat zu haben oder sehr niederschwellig. Aber wenn es darum geht, ich möchte mit einem Menschen sprechen, dann sind wir schnell erreichbar und für immer unsere Kundinnen.
Genau. Ja, ich denke, das wird auch der Schlüssel zum Erfolg sein aus meiner Sicht. Wenn du heute jetzt nochmal zurückschaust auf die letzten 5 Jahre, und das wäre für mich jetzt nochmal spannend herauszufinden, ab welchen, ich meine, dieses Projekt, und jeder, der es vom Anfang an begleitet hat, der weiß, das war ja eigentlich am Anfang schon, waren schon sehr viele Herausforderungen, und das hat sich über die Jahre, da haben wir vorher auch gesagt, das war ja nicht weniger, ja, würden wir gerne ein bisschen drauf eingehen. Was war denn aus deiner Sicht so die wirklich größte Herausforderung für euch? Im positiven Sinne?
Naja, im positiven Sinn ist es natürlich die Harmonisierung zweier Kernbanksysteme, aber auch zweier Philosophien und zweier Produktangebote, ja. Weil natürlich war vieles redundant, ja. Redundante Systeme, redundantes Produktangebot, redundante und sehr unterschiedliche Prozesse. Mhm. Und zu sagen, okay, wie harmonisieren wir das und nehmen das Beste aus beiden Welten zu einem schlüssigen Angebot, das dann die genau definierten Zielgruppen auch entsprechend bedient. Wie können wir diese Produkte so attraktiv machen? Und da haben wir im Vorjahr den Preis für bestes Preis-Leistungs-Verhältnis unter allen Filialbanken für unsere Girokonten gewonnen. Das hat mir dann auch gezeigt, okay, da haben wir ein Angebot wirklich kreiert, das den Bedarf trifft. Und darauf dann die Prozesse aufzusetzen und dann zu sagen, gut, wie müssen wir jetzt die IT-Infrastruktur gestalten, damit wir dann wirklich für unsere Kundinnen, aber natürlich auch für die eigenen Mitarbeiter geführte Prozesse darstellen können, um dann effizient und vollautomatisiert arbeiten zu können. Und da gehen wir jetzt davon aus, dass wir mit diesem Schritt, dass wir jetzt auch die ING-Kundinnen in die Bank 99 systemhaft integrieren, dann wirklich ein Kundenerlebnis für alle unsere Kunden haben und dann hier ein wesentlicher Meilenstein für die Bank auch erreicht ist.
Wenn du dir jetzt in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ein bisschen so die Banken ansiehst, ja, ich meine, den USB haben wir eh schon vorgekommen, auch das Filialnetz, das ihr habt und so. Aber wie würdest du den Markt heute beurteilen? Du hast ja eine langjährige Erfahrung, wie wir festgestellt haben ganz am Anfang. Wo sind denn aus deiner Sicht so ein bisschen so die Herausforderungen, aber auch die Unterschiede oder vielleicht auch die Parallelitäten? Also wie würdest du den Markt beurteilen?
Ich glaube, der Markt wird auch immer transparenter. Das müssen wir schon feststellen. Und dass Kundinnen natürlich auch durchaus, sei es jetzt unterstützt durch Vergleichsplattformen, sei es unterstützt durch regulatorische Vorgaben. Also es sind ja Standardinformationen, die Kreditangebote absolut vergleichbar machen. Also diese Transparenz in der Form, wie sie jetzt auch zunimmt, Sparzinsen wären auf der ÖMB-Homepage, sind zu veröffentlichen und einzumelden. Also das heißt, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wenn wir wirklich 10 Jahre zurückschauen, ja, und du bist ein dezentraler Sektor, ja, also da haben wir wahrscheinlich nicht einmal im eigenen Sektor Transparenz gehabt, wer was genau anbietet. Ja,
und ich hoffe, es war jetzt nicht auf die Reihe bei den angespielt.
Aber auch im Volksbankensektor, ja, also ist ja auch im Kontext, dass jedes Institut ja eigenständig ist und dann soll es ja auch so sein, ja, dass das natürlich individuelle Angebote sind. Ja. Aber der Konsument heute hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, Angebote zu vergleichen, hat natürlich auch noch einmal ganz andere Möglichkeiten, Digitalabschlüsse zu tätigen. Also das heißt auch die, wenn man sagt, okay, früher Kontowechsel, ja, das ist ja, ja einfach auch, wenn man vielleicht nicht 100% zufrieden ist, aber einfach diese Schwelle, sich damit zu beschäftigen und dann, da gibt es jetzt automatisierte Kontowechsel, Unterstützung. Es gibt jetzt, wenn man sagt, okay, Eröffnung eines Sparprodukts, Eröffnung eines Konsumkredits. Also da ist einfach schon die Convenience so hoch und die Schwelle für die Konsumentinnen wird, glaube ich, hier niedriger.
Glaubst du, dass das ausgenutzt wird? Also ich habe immer manchmal das Gefühl, also es mag wohl sein, dass es früher nicht veröffentlicht worden ist, die Sparzinsen, aber ich kann mir das sehr gut erinnern, ich habe das immer verglichen, ja, bei den Banken, ja. Ich habe heute aber nicht mehr das Gefühl, dass die, ich will jetzt nicht sagen die junge Generation, aber trotzdem, dass es die Kunden, die heutzutage sich zum Beispiel, also wenn sie Geld sparen, dass sie die wirklich informieren, welchen Zinssatz wer hat oder bin ich da ganz falsch?
Ich glaube, dass es da tatsächlich auf die unterschiedlichen Zielgruppen ankommt. Okay. Aber ich habe auch jüngst am Bankenkongress dazu gesprochen und eine KPMG-Studie zitiert. Und da glauben, also laut dieser Studie, glauben wir Banken, dass Kunden deutlich weniger preissensitiv sind. Mhm. Die Studie hat aber genau in der jüngeren Zielgruppe gezeigt, dass Preis tatsächlich eines der entscheidenden Kriterien ist, wo ich hingehe oder wo ich dann tatsächlich auch den Abschluss mache. Ja.
Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, und wir machen ja bei B19 auch dieses Thema Financial Literacy, ja, und da wird ja immer wieder diskutiert. Also von jung bis alt, ja, manchmal haben wir auch das Gefühl, dass man sogar ein bisschen so provokante Formulierungen empfindet, wie na, die Jungen wissen ja gar nicht, was sie tun mit dem Geld, ja, weil sie geben es eh schneller aus, als sie es überhaupt kriegen. Ja. Ja, ich weiß, also ich würde das auch sehr provokant formulieren, ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass das Geld ist etwas, was durch die Virtualisierung für viele nicht mehr, sind wir wieder beim Haptischen, was wir auch schon bei einem anderen Thema gehabt haben, heutzutage nicht mehr so greifbar ist wie früher. Weil früher hat man sein Geld beim Bankomat abgehoben, da hat man gewusst, das sind die Scheine. Aber wenn es virtuell ist, da ist doch schon ein Unterschied, oder?
Ich glaube, es ist wie bei allem so ein bisschen Gewohnheitssache, nicht? Mhm. Also ich glaube, viele kennen es gar nicht mehr anders. Ja? Ich glaub, wir
das
sind
Haptische oder das Nicht-Haptische?
Ich glaube, das Haptische. Okay, ja. Also ich glaube, dass viele einfach so aufwachsen.
Okay.
Und ich merke das auch zunehmend bei mir selbst, ja, dass mein Mann sagt, das gibt es ja nicht, du bist Bankerin oder du hast überhaupt kein Bargeld bei dir, ja. Mhm. Also, aber es ist tatsächlich so, dass ich, ich würde mal sagen, ja, 99% der Zahlungen digital tätige.
Jetzt kurz zur Bank 99, möchte nur kurz ein bisschen so ein Querverweis machen. Aber wie ist denn das mit, ja, ich glaube auch, weil durch diese Wallets, die es auf dem Handy gibt und durch die Virtualisierung halt für viele, das eigentlich, wie sagt man so schön, relativ einfach geht. Ja? Aber ist das nicht genau diese Challenge auch für viele junge Menschen, dass es eigentlich zu einfach geht?
Naja, man darf aber auch eins nicht vergessen. Also das heißt, ich kann ja bei jeder Zahlung auch meinen Kontostand überprüfen. Dann, ich empfehle immer, schon am Monatsanfang zu definieren, wie viel will ich wofür ausgeben. Und ich handhabe das auch selber so und so hat man mir das auch beigebracht. Und wir sagen bei Finanzbildung, was mir auch persönlich ein riesengroßes Anliegen ist, wirklich zu sagen, okay, wie viel lege ich mir gleich am Anfang des Monats weg? Und dann überweise ich das gleich auf mein Online-Sparkonto, dann steht es einmal gar nicht zur Verfügung. Mhm. Ja. Auf meiner App habe ich jederzeit Kontrolle. Heutzutage werden Ausgaben kategorisiert. Das heißt, man sieht auch ganz genau, wofür gebe ich mein Geld aus. Ja. Mhm. Und wenn man dann so ein bisschen sagt, okay, ich weiß nicht, ein Drittel weiß ich, geht natürlich für Wohnen. Dann gibt es natürlich Grundbedürfnisse zu decken und nach Sparen sagt man dann, okay, und das ist vielleicht der Betrag, okay, das ist dann wirklich für, sei es jetzt Hobbys, sei es jetzt Weggehen, sei es jetzt vielleicht irgendeine nette Anschaffung, die vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, ja, ein schönes Paar neue Schuhe oder eine gute Handtasche, ja, also da kann ja dann alles dabei sein, aber ich glaube, man muss es sich ein bisschen einteilen und wenn man das einmal einen Rahmen hat, dann glaube ich, hat das einfach viel mit Finanzbildung und Finanzdisziplin zu tun. Und dann kommt man auch digital, glaube ich, sehr gut zurande.
Weil ihr bietet es ja digital an, die ganzen Services, die du jetzt beschrieben hast. Genau. Ne? Also es ist eigentlich, man muss es nur nutzen. Also das wird das in Vorbereitungen festgestellt. Wenn man es nutzt, dann hat man auch den Mehrwert davon. Wenn man es nicht nutzt, hat man halt das Problem, dass man kann zwar sagen, man macht es, aber man hat dann immer noch dementsprechend selbst die Verantwortung darüber. Wie würdest du das sehen, jetzt wieder so ein bisschen perspektivisch betrachtet für die Zukunft? Wird sich da auch noch was ändern aus deiner Sicht in der Digitalisierung? Das bedeutet, dass man dann wirklich nur mehr, man hat seine wiederkehrenden Zahlungen, wie es so schön heißt. Also das sind ja, wie du vorher gesagt hast, Wohnen zum Beispiel oder auch die klassischen Strom, Fernsehen und so, naja, Streaming, Entschuldigung, bei Fernsehen gibt es ja heute da glaube ich gar nicht mehr. Also die Fernsehsender meine ich, Entschuldigung, jetzt in dem Zusammenhang für viele junge Menschen. Aber wo wird sich das auch beim Konsumenten hin entwickeln, glaubst du?
Also ich glaube schon, dass perspektivisch natürlich der digitale Zahlungsverkehr und dass man sich das einrichtet, dass automatisch abgebucht wird. Ja. Auch hier gibt es ja bereits einige Möglichkeiten zu sagen, ich kann das vielleicht im Vorfeld noch einmal überprüfen und dann freigeben, also so, dass ich als Konsument da wirklich in der Kontrolle bin und mir dann nicht einfach Dinge abgebucht werden. Mhm. Ja. Aber ich denke schon, dass perspektivisch an einer weiterführenden Digitalisierung kein Weg vorbeiführt. Und sieht man ja auch, natürlich Schalterdienstleistungen werden von einer bestimmten Zielgruppe in Anspruch genommen, aber man sieht schon, dass jetzt, ob wir über Zahlscheine reden oder ob wir über andere Schalterdienstleistungen reden, dass das year over year einfach rückläufig ist.
Merkt ihr auch im Zahlungsverkehr, dass durch, finde ich mal ganz spannend, durch das Online-Kaufen, ja, auch bezahlen, dass es ja auch Änderungen gibt, weil der Handel ja klassisch momentan, der Vor-Ort-Handel, also die haben schon Herausforderungen, was das Thema betrifft. Und ihr werdet das ja auch feststellen. Ne? Was sind denn eure, unter Anführungszeichen, da, ich würde mal sagen, Erkenntnisse drüber? Ja? Weil ihr seid ja etwas, jetzt mal hart gesagt, ich würde es immer geben, ja, weil die Pakete, ob es jetzt, also wenn ich vor Ort bin, habe ich immer noch die Situation, dass das jetzt ein Post gehe wegen einem Brief, oder gut, Brief ist wahrscheinlich jetzt auch schon ein Auslaufmodell, aber dann, wenn ich zum Beispiel den Klimabonus bis jetzt bekommen habe, dann bin ich in die Filiale gegangen. Oder wenn ich sonst wegen einem Handy was gehabt habe, bin ich auch in die Filiale gegangen. Ja. Beim Handel ist ja doch eine andere Herausforderung, oder? Weil gerade durch das Online-Bestellen, da muss man schon auch überlegen, ich meine, ihr habt den Vorteil, oder Vorteil ist gleich Nachteil, ihr würdet, wenn es Warenrücksendungen gibt, dann kommen die auch zu euch. Ja. Also ihr habt immer in Kontakt mit denen. Aber was sind eure Erkenntnisse, was das Thema betrifft eigentlich?
Naja, also man sieht natürlich schon gestiegenes E-Commerce-Volumen, stark gestiegenes E-Commerce-Volumen und natürlich auch stark gestiegene Paketversendungen. Mhm. Also das sehen wir natürlich jetzt im Kontext Post. Ja. Ja. Und ja, ich glaube, Jeder sieht das auch selbst. Also ich bin aus Klosterneuburg und am Stadtplatz, ja, haben wir jetzt auch jüngst langjährig etablierte Geschäfte geschlossen. Mhm. Ja. Und natürlich finde ich, dass das dem Stadtbild nicht gut tut. Ich finde, dass das natürlich uns natürlich auch in der Vorortmöglichkeit ja, also ich glaube, da steht der Handel tatsächlich vor einer großen Herausforderung und da geht es auch ums Konsumentenverhalten. Und ja, wenn wir natürlich wollen, dass es Geschäfte gibt, dann müssen die Konsumentinnen diese natürlich auch aufsuchen. Das ist ganz klar.
Also positiv formuliert, wenn man zur Postfiliale geht, aus verschiedensten Gründen, vielleicht auch den Handel in den jeweiligen Platz, Hauptplatz oder zumindest Straßen auch dementsprechend auch besucht, würde ich auch empfehlen, nämlich aus meiner Sicht, besonders unter der heutigen Zeit, wenn man sich so anschaut mit Amerika. Jetzt gibt es ja auch im Zahlungsverkehr die Herausforderung, es gibt ja viele neue Technologien, ja, und gerade dieses Thema digitaler Euro, Instant Payment. Wie sieht denn das die Bank 99?
Ja, natürlich Instant Payment. Natürlich ist es attraktiv, wenn ich sage, Geldflüsse beschleunigen sich. Es ist natürlich attraktiv, wenn ich sage, okay, ich überweise das jetzt und du hast es sekundenschnell bei dir. Ja. Natürlich ist das aber auch eine Herausforderung im Kontext Sicherheit und Fraud, ja, weil natürlich Systeme darauf ausgerichtet waren, dass dahinter aufwendige Prüfmechanismen natürlich hier Missbrauch verhindern. Mhm. So, die sind natürlich jetzt auch an diese neue Geschwindigkeit anzupassen. Mhm. Ja. Und ja, ich sage, in Summe ist es natürlich positiv, dass die Geldflüsse ja, instant sind. Mhm. Aber wir sind als Banken natürlich da auch gefordert, die Sicherheit entsprechend auch
dementsprechend anzupassen.
Genau, ja.
Jetzt kommen ja mit der Sicherheit, das wird dann immer meistens leider mit Regularien in Verbindung gebracht, muss ich sagen. Und für viele, gerade in dem Zahlungsverkehr oder Bankensektor, die sagen, wir sind eh schon sehr viel gut. Also es gibt schon sehr viele Standards, es gibt schon sehr viele Regularien. Wie würdest denn du das beurteilen aufgrund deiner langjährigen Erfahrung?
Ja, also ich glaube, es wird auch breit diskutiert und ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine mit der Meinung, dass wir natürlich jetzt hier an einem Punkt sind, wo wir schon von Überregulierung sprechen müssen. Ja. Mhm. Und es gibt natürlich viele Regularien, die durchaus sinnvoll sind, weil es natürlich im Bankgeschäft um Sicherheit geht, weil es natürlich um Vermeidung von Geldwäsche, um Terrorismusbekämpfung, um all diese Dinge geht. Ja. Ich sage, wir müssen halt natürlich aber auch das Augenmaß dabei zur Anwendung bringen und sagen, okay, wie weit können wir uns jetzt wirklich noch regulieren und mit welchen Kosten ist das auch verbunden und was nützt jetzt dem Konsumenten und wo hat auch der Konsument kein Verständnis mehr dafür, ja, weil wenn die Konsumenten jetzt teilweise für kleinere Beträge Löcher in den Bauch gefragt kriegen, wo ist das Geld her, wo hast du es, wie weißt du es mir nach und teilweise auch bei langjährigen Kundenbeziehungen, wo wir ganz genau wissen, dass da nichts verdächtig ist und wo der auch sagt, ja, aber die Wohnung habe ich ja bei euch finanziert und die alte habe ich ja bei euch verkauft. Also ihr wisst ja ganz genau.
Ich finde es.
Und wir sagen dann, ja, wir wissen es, aber wir müssen es alles jetzt abdokumentieren und du musst das hier noch unterschreiben und du musst noch dies und du musst noch jenes. Und also da sind wir dann schon auch mit dem blanken Unverständnis der Konsumentinnen konfrontiert, die dann sagen, ja, also die wirklichen, wie soll ich sagen, dubiosen Geldflüsse passieren wahrscheinlich jetzt nicht mit der 500-Euro-Transaktion im Ort, wo ja, man absolut, sich eigentlich per Vornamen kennt. Ja.
Ich glaube auch, das ist auch einer der Vorteile bei euch, meiner Meinung nach, aufgrund des Filialnetzes. Ihr habt ja auch die Möglichkeit der persönlichen Ansprache und ihr könnt es ja auch erklären, was ja andere nicht können. Ne? Und ich habe auch deshalb gefragt, weil für mich ist es manchmal so spannend, oder wenn ich mir Bank 99 ansehe, ihr habt ja wirklich diesen Omnichannel-Ansatz. Ja? Und deshalb auch die Frage von mir jetzt vorher gewesen, wo siehst du die Zukunft? Ja? Weil ich denke schon, dass es auch ein Bereich sein wird, wenn man heute über Regulierung von den Banken spricht, man hat ja auch die andere Situation der Konsumenten, das hast du ja auch richtigerweise vorher beschrieben. Und da ist für mich immer so die Frage, wie weit kann man da noch gehen? Ja, also ich glaube, dass auch bei Konsumenten, also wir haben ja eigentlich sicheren Zahlungsverkehr. Es werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die im Risk- und Fraudmanagement tätig sind, sicherlich sagen, da gibt es noch viele Dinge, vollkommen richtig. Ja. Aber ich denke schon auch, es muss ein einfacher und sicherer Kauf sein oder zum Teil auch im klassischen E-Commerce. Und genauso ist es beim Bankgeschäft, oder? Wie würdest du das sehen?
Naja, wir sehen schon, dass natürlich kriminelle Energie in einem Ausmaß da ist, wie es vor Jahren noch nicht war. Und dass natürlich jetzt auch diese Phishing-Attacken wir sind ja jetzt jüngst auch mit den Bankomatsprengungen, also das ist jetzt nicht nur im Netz, das ist jetzt tatsächlich auch physisch. Mhm. Ja. Also wir sehen ja da Dinge, die uns ja baff Verstand zurücklassen, also Filialen, die verwüstet sind und wo wir froh sind, dass da niemand zu Schaden gekommen ist, sondern dass es, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, nur ein Sachschaden und kein Personenschaden damit einhergeht. Ja. Also das heißt, um Sicherheit zu gewährleisten, muss man natürlich auch immer bessere technische Systeme an den Start bringen. Und natürlich, sei es jetzt die stationäre Infrastruktur, aber auch die digitale Infrastruktur, auch immer besser absichern.
Absolut. Jetzt würde ich gerne dir eine persönliche Frage stellen. Ich glaube, jetzt haben die Zuhörerinnen und Zuhörer schon auch wirklich gut verstanden, dass du das schon eine gewisse Zeit machst. Ja? Aber woher nimmst du Energie? Das würde mich noch interessieren jetzt.
Ja, also das war auch ein Punkt sicher schon 5-6 Jahre zurück, wo ich auch für mich reflektiert habe, okay, ich habe viele Zusatzausbildungen gemacht, ich habe rund ums Banking fast jeden Prozess schon einmal optimiert, ja. kenne da wirklich viele Details, aber was ist es jetzt, was wirklich eine Herausforderung ist, und das ist Resilienz, persönliche Resilienz und natürlich auch, wie führt man Mitarbeiter, auch das verändert sich, glaube ich, in einem Ausmaß, speziell auch mit der Pandemie sind da auch noch einmal ganz neue Arbeitsmodelle auf uns zugekommen, ja. Und ich denke, wir müssen als Führungskräfte, aber auch wenn man jetzt auch nicht Führungskraft ist, glaube ich, kann ich jedem nur ans Herz legen, an der Persönlichkeit zu arbeiten. Und ich habe damals eine 2-jährige Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht, ja, habe mich intensiv mit Meditation beschäftigt, habe mich intensiv damit beschäftigt, wie kann ich Stressresilienz aufbauen, wie kann ich einfach auch in meiner Kraft bleiben und meine Energie nicht verlieren, weil natürlich, wenn man viel Verantwortung trägt, wenn man aber auch für viele Mitarbeiterinnen zuständig ist, dann kostet das Kraft, das ist einfach so. Ja? Und wenn man dann am Abend heimkommt, ja, dann gibt es ja auch noch Familie und Freunde und da will man ja auch noch Energie überhaben. Und um da auch schnell zu regenerieren, gut aufladen zu können, auch Techniken zu haben, wenn man merkt, okay, jetzt komme ich aus der Mitte raus, ja, ist wahrscheinlich wie bei Eltern, dann funktioniert es in der Familie schlechter und das ist im Unternehmen ja nichts anderes. Ich glaube, wenn die Führungskräfte eine gewisse Ruhe ausstrahlen, eine gewisse Souveränität, klar in den Entscheidungen sind, klar in den Aufgabenstellungen sind, dann geht es der Belegschaft besser.
Wenn wir jetzt zurückdenken zur Schöller Bank, ja, glaubst du, dass die Vorstände der Schöller Bank das auch gemacht haben?
Naja, ich glaube, da war das Tempo ein ganz anderes, fairerweise. Okay. Und ich glaube, dass dort tatsächlich Banking einfach viel, viel langsamer war. Also wenn ich jetzt schaue, in welchem Tempo wir gehen, wenn ich jetzt schaue bei meinen Mitarbeitern, ja, wie viele Pop-ups am hier Mail, hier Chat, hier am Handy, ja. Also du hast ja nicht mehr einen Kanal, über den du erreichbar bist, ja, sondern da liegen ja 5 Kanäle, auf denen du angespielt wirst. Jeder, dem irgendwas in den Sinn kommt, schreibt das ins Teams, pingt den an, ruft den an. Und ich sage immer, Leute, bitte stellt das jetzt mal alles auf und konzentrieren wir uns jetzt bitte eine Stunde auf das eine Thema und schauen wir, dass wir das lösen. Und dass wir wirklich bei der einen Sache sind und nicht bei ganz vielen Ablenkungen, die es da gibt. Und ich sehe schon, dass so Konzentration und einmal bei einer Sache wirklich vollumfänglich zu sein, ja, das auch etwas ist, was man wahrscheinlich auch sich bewusst vornehmen muss.
Ich glaube aber trotzdem, dass in der Schölerbank trotzdem die Vorstände, auch wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, nicht diese Ausbildungen gemacht haben. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Schöne Grüße. Nein, aber das war auch das, warum ich die Frage gestellt habe. Ich finde, wie du deinen Lebenslauf gestaltet hast, aber auch was du zusätzlich gemacht hast. Und da muss ich schon sagen, das ist ja aus meiner Sicht, das ist nicht alltäglich. Ja. Und mich würde trotzdem ein bisschen die Motivation dahinter interessieren. Ja. Weil, dass man vor 2 Jahren einen Mentalcoach macht, also ich bin mir nicht einmal sicher, ob heute noch sehr viele Vorstände einen Mentalcoach gemacht haben vor 3, 4 Jahren, ja, oder vor 2 Jahren. Ja. Aber du hast das gemacht, aber das muss einen Grund haben. Also den würde ich nur gerne erfahren, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, weil ich mir einfach gesagt habe, also ich bin sowieso jemand, der sehr gerne lernt und immer viel in Weiterbildung investiert hat, in neue Themen investiert hat. Aber ich habe für mich erkannt, es ist jetzt nicht die nächste fachliche Ausbildung, die mich weiterbringt, sondern es ist wirklich an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Und ich sage, ich könnte wahrscheinlich heute diesen Job nicht in der Form machen, wenn ich mich damit nicht ausführlich beschäftigt hätte. Ja. Also mir hilft es einfach, ja, mit der Aufgabe besser zur Rande zu kommen. Mir hilft es einfach, ja, zu wissen, ich habe einen Werkzeugkoffer und wenn schwierige Situationen auf mich zukommen, dann kann ich in diesen Koffer hineingreifen und habe Werkzeuge, die mir helfen.
Also ich glaube an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, überlegt euch das einmal ganz in Ruhe, diesen Werkzeugkoffer sollte eigentlich jeder haben. Aber das ist ja dieses Thema der Entwicklungsfelder und der Stärken. Ja? Entwicklungsfelder sagt man heute nicht mehr, man sagt nur mehr Stärken, aber faktisch gesehen vielleicht eine. Also ich würde ja auch appellieren daran, dass man das wirklich macht, weil ich glaube, das ist wirklich, weil wenn man es dann benötigt und dann erst den Kurs macht, dann ist es meistens zu spät. Ich würde aber gerne noch einmal zurückgehen. Würdest du das Ganze noch einmal so machen? Deine ganzen Werdegang?
Würde ich es noch mal so machen? Ich glaube, ich hätte vielleicht manche Entscheidungen eher treffen können. Mhm. Ja. Ja. Also ich bin halt ein sehr, wie soll ich sagen, sehr loyaler Mensch. Ich bleibe sehr lange bei einer Sache. Ja. Ist vielleicht auch eher ein Frauenthema, also Frauen-Männer-Thema. Ich glaube, manche Männer entscheiden einfach schneller, wenn sie sehen, okay, da komme ich nicht so weiter, wie ich mir das vorstelle, oder das ist mir jetzt irgendwie mühsam. Oder also ich bin jemand, ich bleibe sehr lange bei einer Sache und ich versuche, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch meiner Erziehung geschuldet, aber auch Dinge zu Ende zu bringen, ist mir auch ein persönliches Anliegen. Und ja, vielleicht hätte ich gewisse Schritte schneller gehen können, effizienter gehen können, aber ja, rückwirkend betrachtet bin ich sehr zufrieden, ja.
Würde ich auch an deiner Stelle. Wenn du jetzt sagst, eine junge Zuhörerin oder Zuhörer sagt jetzt, die möchte jetzt auch Vorstand der Bank 99 werden, ja, aber in 10 Jahren, was würdest du denn empfehlen im Lebenslauf?
Ich glaube im Lebenslauf, ich glaube, ich würde mal empfehlen, auch zu wissen, dass das ein steiniger Weg ist, ja, also natürlich, das sieht am Ende gut und leicht aus. Ich sage, der Weg dahin ist natürlich schon mit ja, sehr viel Arbeit verbunden gewesen. Es ist auch nicht so leicht, viel Verantwortung zu tragen. Also auch das stellt man sich teilweise leichter vor. Und das heißt, man muss dann auch für sich entscheiden, okay, möchte ich auch diese Einsatz, ja, den es auch braucht, und der ist zeitlich bedingt teilweise, ja, aber der ist natürlich auch mit Anstrengungen verbunden. Natürlich kommen damit auch Benefits, das ist natürlich auch so, aber es hat natürlich alles einen Preis im Leben, ja, so. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, will ich das, ja, also wie will ich wirklich mein Leben haben, wenn ich sage, ja, ich will eine sehr intakte Work-Life-Balance haben, dann würde ich das nicht empfehlen. Ja. Also das ist Oder vielleicht ist es mir nur nicht gelungen, ja. Aber es ist natürlich schon in einigen Positionen so, dass damit auch sehr viel Einsatz verbunden ist. Und dann ist es eben umso wichtiger, dass man sagt, okay, wie kann ich dann für mich mein Leben so aufbauen, dass es dann stimmig ist. Und ich glaube, was ich jeder Frau empfehlen würde, ist, sich auch nicht zu verbiegen, sondern bei dem zu bleiben, was Spaß macht. Und es muss der Job Spaß machen. Und genau solche Jobs, da muss man dann auch seine Erfüllung drinnen finden können. Dann kann man auch den Einsatz leicht bringen.
Ich glaube, man muss berufen sein. Also es gibt ja dieses, ich habe es so gelernt von einem, wie sagen, einen sehr guten Chef, der hat mir immer gesagt, du kannst eine Arbeit machen oder du kannst einen Beruf machen. Und der Beruf ist immer ist gleich Berufung. Genau. Und du musst dafür berufen sein. Was aber auch ganz spannend ist im Payment für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich heute auch wieder gehört, wenn man einmal im Payment ist, das ist so interessant, da kommt man nie wieder weg. Also weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ich selbst bin auch schon sehr, sehr lange dabei. Also ich denke, da wird schon was Wahres dabei sein. Ich komme jetzt zum Abschluss, leider, wenn wir schon von der Zeit her fortgeschritten sind, würde ich gerne das Payment-Quiz mit dir machen. Aufgrund der Zeit werden wir aber nicht alle Fragen machen. Welche Trends siehst du in der Zukunft im Bezahlen? Ich glaube, haben wir vorher schon gehabt, oder? Also du möchtest das noch ergänzen?
Naja, es wird sich natürlich digitalisieren, das haben wir gesagt. Wir sehen natürlich Einsatz von künstlicher Intelligenz, die wird uns natürlich helfen, auch im Kontext Fraud. Wir sehen aber natürlich auch immer mehr Embedded Payment-Lösungen. Wir sehen einfach holistischere Kundenerlebnisse, wo einfach Bankdienstleistung, Payment-Dienstleistung verschmilzt mit dem Angebot. Und ich glaube, das ist auch ein guter Trend für die Konsumentinnen.
Das war jetzt in kurzen Sätzen schön zusammengefasst, muss ich sagen. Bei welches Zahlungsmittel verwendest du am liebsten?
Ich verwende eigentlich gern meine Debitkarte, muss ich sagen, weil sie alle Vorteile hat, wo man auch E-Commerce-Zahlungen problemlos tätigen kann, aber eben die Abbuchungen auch gleich sind und damit einfach auch die Kontrolle über die eigenen Finanzen bestmöglich gegeben ist.
Also wenn wir vorher festgestellt haben, damit man sich das alles schön festlegt und dann hat man das auch. Bei welchem Händler hast du zuletzt eingekauft und welches Zahlungsmittel hast du genommen?
Also ich kaufe überwiegend stationär, muss ich sagen. Und war jetzt in der Innenstadt. Ja.
Und mit der Debitkarte. Okay. Ja. Jetzt bist du ja schon, also Entschuldigung, jetzt muss ich anders formulieren. Nachdem du schon längere Zeit im Zahlungsverkehr tätig bist, welches Zahlungsmittel war deiner Meinung nach prägend für die Händler bei der Akzeptanz?
Ja, also ich glaube, es ist jetzt schon auch diese NFC-Funktionalität, es sehr niederschwellig geht, für kleine Beträge geht und die Konsumentinnen, glaube ich, dann auch spätestens mit Corona, da sich der Durchbruch eingestellt hat.
Jetzt würde ich bei der letzten Frage vom Payment Quiz, ich möchte es doch an dich stellen. Du hast jetzt auch den Podcast erlebt mit mir, ja, wem würdest du empfehlen, der auch im Podcast kommt, deiner Meinung nach?
Ich glaube, er war schon, der Chris Pirkner.
Der war schon, ja.
Ja, genau. Also ich sage, das ist halt jemand, der wirklich für diese Unabhängigkeit von amerikanischen Schemes kämpft, wie kein anderer. Und auch seine Beharrlichkeit bewundere ich wirklich sehr. Und ja, er ist mittlerweile ein langjähriger auch Wegbegleiter und ich würde ihm sehr wünschen, dass sich das auch durchsetzt. Ja,
genau, der Chris war schon bei uns und wir haben sogar zwei Folgen mit ihm gemacht, weil er wirklich, also wir haben ja, weil er einfach so viel zu erzählen hat. Genau. Und er ist ja auch ein Berufener und mit sehr viel Energie ausgestattet, weil das ist ähnlich wie bei dir. Dann habe ich auch gefragt bei ihm damals, was ist die Energie. Gut, zum Abschluss möchte ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die bis zum Schluss dabei waren. Ich glaube, heute war das relativ einfach, weil es wirklich spannend war. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren nicht vergessen. Vielleicht, Patricia, möchtest du noch ein, zwei Sätze an die Zuhörerinnen und Zuhörer berichten?
Ja, ich wünsche euch alles Liebe. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Format. Und ja, bleibt dabei. Ich glaube, hier erfahrt ihr wirklich spannende Themen.
Ja, also, dem kann ich mich nur anschließen, logischerweise. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte abonnieren nicht vergessen, Freunde empfehlen und in diesem Sinne, wann immer ihr den Podcast hört, entweder guten Morgen, Mahlzeit oder gute Nacht und in die Schweiz adieu und nach Deutschland tschüss. Also dann, tschüss.
Tschüss, alles Liebe.